von einem Moment auf den anderen merkst du, wie die Ärzte, die ja normalerweise auch schon eine ganze Menge Sachen in ihrer Karriere gesehen haben, wirklich die Fassung verlieren. Auf einmal steht der Chefarzt da, die Ärztin fängt an zu weinen und du sitzt da und denkst so, wann endet dieser falsche Film? Es ging nämlich auch nicht nur darum, es ging tatsächlich darum, die Strecke von Paris bis nach Pittsburgh zu überbrücken, um zu zeigen, dass wir quasi ganze Kontinente, Ozeane und auch Sprachen überbrücken können. Und deshalb, die Route war klar. Das einzige Problem war nur, es ist halt nicht möglich, zumindest laut den Experten. Nacht 1 ist direkt schon der Radiofunk zu den anderen Schiffen abgebrochen. Ich hatte zum Glück noch ein Backup. Das habe ich in dem Moment aber nicht gemerkt und musste dann wirklich ohne Funk vor den Schiffen abhauen. Und ich glaube, einmal war es wirklich nicht viel mehr als eine Blauballlänge, die mich so ein paar hundert Tonnen Koloss da verfehlt hat. Dass so ein Sturm schlimm ist in der Kabine, das war für mich auch klar. Aber als dann der erste Seeanker abgerissen ist und dann nochmal 20 Stunden später der zweite, war mir klar, okay, das ist wirklich ein Notfall. Denn du musst dir auch vorstellen, wenn ein Seeanker abreißt, musst du inmitten des Sturms an Deck raus und einen neuen Seeanker wieder ans Boot festmachen. Und das dauert schon mal eine halbe Stunde.
Stell dir vor, du gehst ins Krankenhaus, weil dein Urin rot ist. Du denkst, du hast es beim Sport irgendwie etwas übertrieben und es wird schon nicht so schlimm sein und lässt es einfach mal in der Notaufnahme kontrollieren. Entlassen wirst du ein paar Stunden später mit der Diagnose Blasenkrebs und einer Lebenserwartung von circa einem Jahr. Und das mit einmal 22 Jahren. Was würdest du machen? Vermutlich würdest du nicht eine emissionsfreie Reise nach Nordamerika mit dem Fahrrad und Ruderboot planen und auch umsetzen. Aber genau das hat Julian Sanchez gemacht. In seinem Buch Und dann kam einer, der hat's einfach gemacht, schreibt er über dieses Abenteuer. Und was für ein Abenteuer das war. Ich habe dieses Buch verschlungen und konnte es nicht weglegen. Wenn du nach der Folge magst, dann findest du das Buch in den Shownotes verlinkt. Julian ist als Kind eines spanischen Vaters und einer deutschen Mutter in Köln geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen. Während seines Psychologiestudiums hat er die besagte Diagnose erhalten und hat, nachdem er den Krebs besiegt hat, Tag und Nacht an seinem Traum gearbeitet, einmal den Atlantik mit dem Ruderboot zu überqueren. Von Paris bis nach Pittsburgh. Das war der Plan. In den nächsten zwei Folgen und über anderthalb Stunden erwarten dich unglaubliche Höhen und Tiefen, grandiose Erlebnisse mit der Natur- und Tierwelt unserer Ozeane und einen Blick in die Psyche eines Mannes, der scheinbar alles schafft, was er sich vornimmt. Eine unglaublich inspirierende Folge, die wirklich sehr viel Spaß gemacht hat aufzunehmen. Wenn du magst, kannst du auch auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo du das ganze Video zum Podcast findest. Und natürlich freue ich mich wie immer über deine Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts oder der App deiner Wahl. Teile den Podcast auch sehr gerne mit deinen Freunden, damit auch sie die Geschichte von Julian einmal hören. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallihallo, buenos dias, wie geht's dir?
Buenos dias, ja, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian.
Ihr zwei Halbspanier, Halbdeutsche zusammen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, ich bin auch einer.
Stimmt, Canaves, Sanchez, sehr cool. Da sind wir ja schon mit internationaler Prägung aufgewachsen, oder?
Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen auf dieser Reise, ne? Dein spanischer Background hier und dort.
Ja, ich glaube generell auch einfach, um diese Begeisterung fürs Reisen zu finden, ne? Wenn du mit zwei Sprachen, mit zwei Kulturen aufwächst, das hat bei mir, glaube ich, schon von früh an irgendwie dieses Interesse an der Welt getriggert.
Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich habe dein Buch verschlungen und ich finde deine Geschichte so unglaublich interessant. Und wir fangen einfach vielleicht mal so ein bisschen von vorne an, weil du bist jetzt, wie alt bist du jetzt?
Jetzt mittlerweile 28 Jahre.
28 Jahre, also vor 6 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine krasse Diagnose bekommen. Du hast Sport studiert, Du bist sehr Psychologie hast du studiert, oder?
Genau, Psychologie studiert, aber Sport schon immer als große Leidenschaft gehabt, ja.
Genau, sportlich sehr interessiert und sehr, sehr sportlich gewesen. Und ich glaube, du hast dich beim Sport irgendwie verletzt, sodass du halt abends ins Krankenhaus gefahren bist, weil du innere Blutungen hattest. Und die Ärztin, die dich freudig empfangen hat und so ein bisschen Smalltalk noch getrieben hat, hat nach dem Ultraschall schnell die Farbe im Gesicht verloren, hat den Raum fluchtartig verlassen und mit einer Entourage an weißen Kitteln, unter anderem dem Chefarzt, wieder zurückgekommen, der dir dann eine krasse Diagnose ausgesprochen hat. Was für ein krasser Moment. Du hast das in diesem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Und viele Leute haben das Buch noch nicht gelesen. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das im Nachhinein lesen werden. Aber erzähl mal, wie war das, dieser Moment, und was wurde gefunden?
Ja, der Moment ist wahrscheinlich kein Understatement zu sagen. Das ist schon lebensverändernder tatsächlich. Du bist 22 Jahre alt, du studierst Psychologie. Tatsächlich habe ich mir die Uni in den Niederlanden zum Großteil auch danach ausgesucht, einfach wegen dem unfassbaren Sportangebot. Wie du schon gesagt hast, ich komme von einem Training ganz normal nach Hause und auf einmal ist da Blut auf Toilette gehen. Und erstmal denkst du natürlich, Sportverletzung, mal eben kurz abchecken, war keine große Sache. Und ja, von einem Moment auf den anderen merkst du, wie die Ärzte, die ja normalerweise auch schon eine ganze Menge Sachen in ihrer Karriere gesehen haben, wirklich die Fassung verlieren. Auf einmal steht der Chefarzt da, die Ärztin fängt an zu weinen und du sitzt da und denkst so, für eine Sportverletzung? Moment, was ist denn hier los? Und dann wird auf einmal dieses Wort in den Raum geworfen, Blasenkrebs. Und das war so ziemlich das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Dazu wurde mir dann auch erklärt, dass Blasenkrebs tatsächlich eine Krebsform ist, die normalerweise erst so ab dem 60. Geburtstag auftritt, also ganz, ganz selten auch bei jüngeren Leuten ist. Zudem, ich bin jetzt auch kein Raucher, also keiner der Risikofaktoren hat bei mir zugetroffen. Und so gesehen war ich mir eigentlich sicher, die Ärzte, die müssen sich vertan haben. Also das ist hier gerade eine Verwechslung oder ein falscher Film. Und ich habe es auch gar nicht ganz verstanden. Ich war relativ ruhig in dem Moment und dachte mir einfach nur so, wann endet dieser falsche Film?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also du hast in deinem Buch hast du beschrieben, dass du zwar körperlich natürlich präsent warst, aber geistlich halt eben auch nicht. Also du hast wahrscheinlich irgendwie von diese Funktion eingenommen, dass du von außen deinem Körper so beobachtest, ne? Und du konntest gar nicht, du hast zwar geantwortet, aber du kannst dich nicht daran erinnern, was für ein Gespräch du geführt hast. Und das Krasse daran ist ja, dass die Welt dreht sich weiter. Irgendwann wirst du dann entlassen aus diesem Krankenhaus. Du wurdest dann, glaube ich, mit Montag haben sie dann den ersten Termin, dann ist die OP. Und dann sitzt du im Regionalexpress im Zug auf dem Weg nach Hause und verstehst die Welt nicht mehr. Also hast dann irgendwie Türen in die Hand gedrückt bekommen und dann musst du irgendwas mit deinem Leben auf einmal anfangen. Also du musst, alles ist irrelevant geworden.
Ja, absolut. Also wie du es gesagt hast, es war eigentlich so, als würde ich da sitzen und es ist wie so ein schlecht eingestelltes Radio. Du hörst die ganze Zeit irgendwas, aber du nimmst es nicht wirklich auf. Und auf einmal sitzt du dann im Regionalexpress, fährst durchs Ruhrgebiet, no offense, aber im Ruhrgebiet, das spendet auch nicht so gut Trost, wenn man da die Innenstädte vorbeifliegen sieht. Ich habe erst da begriffen, was ich da wirklich gehört habe. Und als 22-Jähriger kannst du dir ja nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wirklich alt zu werden. Aber dann von einem Tag auf den anderen zu hören, hey, du hast wahrscheinlich jetzt 6 Monate, Montag, also das war ein Freitag, du hast jetzt das Wochenende, dann gibt's die OP. Aber bei dem Zustand, der wird auf jeden Fall metastasiert sein bei der Größe, da bieten sich eigentlich keine Chancen. Also 90-prozentige Chance, du hast jetzt noch ein halbes Jahr. Und das kam halt, ne, von am Tag davor war ich ganz normal mit Freunden essen, war trainieren, das war ein ganz normaler Unitag. Und in dem Moment, da hinterfragst du dein ganzes Leben. Und mein Leben war damals wirklich aufs Reisen ausgerichtet. Also das Reisen, ne, wie schon angesprochen, mit internationalem Haushalt aufgewachsen, den 18. Geburtstag immer herbeigesehnt, als ich noch ein Schüler war, einfach weil dann die Möglichkeit bestand, die beiden Reisepässe in die Hände zu nehmen und diese wunderschöne Welt zu entdecken. Und das war mein Leben. Da hat sich alles drum gedreht. Und auf einmal war mir klar, verdammt, mit so einer Diagnose, da gibt's noch eine ganze Menge Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ich bin beim Reisen auch so ein bisschen so ein romantischer Mensch, der sagt, so besondere Orte, die will ich mir sogar manchmal aufbewahren und nicht zu früh sehen. Das muss der richtige Moment sein mit den richtigen Personen, die richtige Art und Weise dahin zu kommen. Und dann dachte ich mir, verdammt, so ich habe die Pyramiden zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Das ist etwas, was ich schon immer tun wollte, Machu Picchu. Und jetzt auf einmal wird das alles nichts mehr. Also das war ein großes Gefühl von Verzweiflung, Trauer, aber auch totaler Fassungslosigkeit und Ungläubigkeit. Und trotzdem gab es da was im Unterbewusstsein, was mir gesagt hat, du hast immer nach Leidenschaften bisher gelebt und nicht nach Sicherheiten. Und irgendwie hat mir das Trost gespendet und mich eigentlich dann schon einen Schritt weiter denken lassen, zu sagen, was, wenn ich halt doch zu diesen 10% gehöre, die da doch irgendwie wieder rauskommen aus dieser blöden Situation, weil 90% Wahrscheinlichkeit spricht ja schon mal ziemlich gegen dich. Und das Wochenende habe ich dann mit meinen Lieben verbracht, mit der Familie, mit allen Leuten, die mir einiges bedeuten. Dann die Tage der Operation waren, ja, wie so ein Blur. Also ist alles an mir vorbeigezogen. Aber woran ich mich erinnere, ich wache auf und auf einmal strahlen mich eine ganze Menge unbekannter Gesichter an. Und das waren tatsächlich die Chirurgen, die sagten, pass auf, wir versprechen dir hier nichts. Ne? Wir warten jetzt noch den Laborbefund ab, aber eventuell hast du dein goldenes Ticket bekommen. Und so hat sich dann eine Woche später auch rausgestellt. Tatsächlich war dieser hochaggressive Tumor, der größer als ein Golfball, der in meiner Blase drin war, nicht festgewachsen. Und die Nachuntersuchungen haben gezeigt, es ist das goldene Ticket, es ist nicht gestreut und ich stehe trotzdem wieder als kerngesunder 22-Jähriger da. Und trotzdem ist natürlich nichts wie vor der Diagnose, weil ne, so, wenn du dich mit dieser Vergänglichkeit auseinandersetzt, das ist nicht rückgängig zu machen.
Ja, das ist, also ich habe dieses Buch gelesen, dein Buch gelesen und ich dachte so, Alter, krass, also es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und du nimmst den Leser auf jeden Fall gut mit und man kann dich so ein bisschen, ohne jemals so ein krasses Erlebnis gehabt zu haben, ne? Also schwere Unfälle, Not-OP und alles drum und dran, alles durchgemacht, aber nicht mal ansatzweise das durchgemacht, was du da durchgemacht hast, wo du eigentlich ja quasi ja die Diagnose halt bekommst. Also that's it, say goodbye, adios, amigos. Ja. Wie war dieses Wochenende mit Familie und Freunden? Also das muss doch ein unglaublich emotionale 36 Stunden ungefähr gewesen sein, die ihr da hattet. Also einerseits will man alles machen, was man noch machen kann und andererseits ist man doch irgendwie total festgefroren in dieser Gedankenwelt und alle, also so stelle ich mir das vor. Wie war das?
Ja, du hast absolut recht. Also es war, ich würde sagen, ein zeitloses Vakuum. Ich habe überhaupt nicht mehr gemerkt, welche Tageszeit es ist, ob es jetzt mitten in der Nacht ist, ob es 3 Uhr nachmittags ist, ob jetzt Samstag, Freitag, Sonntag. Es ist einfach verflogen. Also wenn du die Emotionen auf einmal so intensiv spürst und halt alle Menschen um dich herum diese Emotionen natürlich auch teilen und spiegeln, es war wie in so einer ganz surrealen Parallelwelt. Und ich war ja irgendwie immer noch davon überzeugt, das kann ja gar nicht sein. Also 22-Jähriger, diese Diagnose ohne irgendwelche Risikofaktoren, so ganz verstanden habe ich das natürlich nicht, aber ich will natürlich nicht lügen, es war wahrscheinlich eines der schlimmsten Wochenende meines Lebens, also sich damit auseinanderzusetzen, das ist einfach schwer, ich glaube in jedem Alter, also es war einfach wirklich Trauer und Hoffnungslosigkeit, aber irgendwo, wie ich eben schon gesagt habe, aus diesem Unterbewusstsein kam irgendwie immer wieder so ein Kämpferimpuls durch, zu sagen, es gibt noch Sachen, die ich hier noch erleben will. Ich bin hier noch nicht fertig. Und da zu der Zeit hatte ich nämlich einen ganz, ganz großen Traum, von dem ich 24/7 geträumt habe. Und tatsächlich hat nicht mal die Diagnose es geschafft, diesen Traum aus meinem Kopf rauszubekommen. Man muss dazu sagen, mein Kopf ist auch ziemlich eigenwillig und stur. Wenn sich da eine Idee wirklich festgesetzt hat, die hatte ich damals schon seit einem Dreivierteljahr, dann kriegt nichts und niemand die da raus, ich auch selber nicht. Und ja, dann war ich auf dem Weg in die OP und habe mir gesagt, dieser große Traum, diesen Herzenswunsch, den du hast, das ist eine ganz schön große Sache, da braucht man eine Menge Mut für. Aber wenn ich tatsächlich aus irgendeinem Grund die Möglichkeit kriegen sollte, das eines Tages zu machen, dann verspreche ich mir hiermit, es zu machen. Und so gesehen dadurch, dass es gut ausgegangen ist, war diese Diagnose, die Operation, der Verlauf tatsächlich der Anstoß, mein Herz in die Hand zu nehmen und den Mut zu haben, das größte Abenteuer meines Lebens anzugehen.
Hm. Wahnsinn. Also über diesen großen Traum und dieses Abenteuer, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde. Das ist schon echt erstaunlich und meinen imaginären Hut, den ich gerade nicht aufhabe, den ziehe ich vor dir. Ist diese Denkweise, die du da an den Tag gelegt hast, ist das etwas, was du in deinem Psychologiestudium gelernt hast oder etwas, was du schon immer in dir getragen hast?
Ich würde sagen, es gibt so ein paar Charaktereigenschaften, die man wirklich von Geburt an hat. Und Gott sei Dank bin ich mit zwei Sachen geboren, die zwar im, sagen wir mal, im normalen Leben nicht immer vorteilhaft sind. Zum Beispiel so eine gesunde Grundnaivität, immer zu glauben, dass ich das schon irgendwie schaffen kann. Und auch eine Sturheit, die Sachen dann durchzuziehen, was tatsächlich für große Expeditionen, hat sich dann im Verlaufe der Zeit natürlich dann gezeigt, nicht ganz verkehrt ist. Tatsächlich habe ich aber im Studium auch gelernt, dass die Menschen, die glauben, dass sie etwas schaffen können, und die Menschen, die nicht daran glauben, in der Regel beide auf gewisse Art und Weise recht haben. So gesehen war mir klar, der Fakt, dass ich glaube, dass ich das schaffen kann und dass ich davon felsenfest überzeugt bin und das angehen will, kann mich im Endeffekt auch dazu bringen. Und ich würde sagen, es war also ein Zusammenspiel, aber die Psychologie hat da schon ein kleines bisschen mit reingespielt, auf jeden Fall.
Hm. Ja, das ist nämlich echt erstaunlich. Das ganze Buch liest man das nämlich ganz gut, dass da so eine Linie ist, dass dein starker Wille dich da durch verschiedene Situationen gebracht hat, die zwar nicht so schlimm wie eine Diagnose waren, die quasi dir eigentlich das Ende prophezeit haben, aber du ja mehrmals vor dem Ende oder dem gefühlten Ende standest auf dieser Expedition, die ja auch nochmal richtig krass gewesen sind und du da einfach niemanden hattest, der seinen Kopf irgendwie auf deine Schulter gelegt hat und gesagt hat, oh, schade. Also das war krass. Ja. Wie lange hat es gedauert bis zu dem Moment, dass du in Portugal in dein Ruderboot Storm gestiegen bist? Also von, sagen wir mal, Diagnose bzw. OP, das ist ja quasi mehr oder weniger die gleiche Woche innerhalb von kurzer Zeit gewesen. Aber zwischen dem Moment und dem Moment, dass du halt wirklich losgefahren bist, wie lange hat das gedauert?
Ich würde sagen, das waren gesunde 3,5 Jahre Vorbereitung tatsächlich. Also ich glaube, wir Reisende lieben alle diese Idee von Rucksack packen, raus in die Welt, und bin ich auch totaler Verfechter davon. Allerdings gibt es auch manche Dinge, die hier tatsächlich nur mit großer Vorbereitung angegangen werden können. Also ich hatte die Idee für ein Dreivierteljahr, dann kam die Schockdiagnose, die ich Gott sei Dank überstanden habe. Danach war für mich klar, jetzt ist der Moment. Also ich werde es tatsächlich machen. Ich habe dieses goldene Ticket des Lebens erhalten. Und ja, wenn dein Traum ist, über den gesamten Atlantik in einem Ruderboot zu kommen, dann stellen sich natürlich erstmal eine ganze Menge Fragezeichen. Also in jeglichem Aspekt. Natürlich erstmal die ganzen W-Fragen. Wie geht das überhaupt? Womit funktioniert das? Was braucht man dafür? Andererseits, ich war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Studium beendet habe, 23, natürlich noch nicht in der Berufswelt aktiv, musste also quasi dann auch nochmal einsteigen und hatte mir vorgenommen, eine Expedition zu stemmen, die, das kann man auch so sagen, eine sechsstellige Summe kostet. So gesehen nicht ganz einfach zu planen ist. Sprich, 3,5 Jahre intensivster Vorbereitung, einmal natürlich körperlich in dem Sinne von, du musst natürlich robust und stabil genug sein, um 14, 15 Stunden jeden Tag zu rudern, ohne dabei irgendwelche signifikanten Verletzungen zu erleiden. Sprich, Stärke ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber Stärke allein tut es natürlich auch nicht. Es braucht natürlich auch eine Menge Kondition gleichzeitig. Es braucht eine Menge Verletzungsresistenz. All diese Sachen kann man gut trainieren, aber im Endeffekt sind es nur Grundvoraussetzungen. Denn um jeden Tag über 4 Monate jeden Tag zu rudern, um an das andere Ende des gesamten Atlantiks zu kommen, brauchst du in allererster Linie eigentlich mentale Stärke. Du bist alleine auf einem Boot, was 6,80 Meter lang ist, circa 1,30 breit, und es hat eine kleine Kabine, ich würde mal behaupten, 1,5 bis 2 Quadratmeter. Die ist so, ja, Schulter hoch maximal, vielleicht eher so Bauchnabel hoch, in der du schlafen kannst und eine Menge Hightech-Equipment zum Navigieren drin hast. Und ja, da hört man es eigentlich schon raus. Also es ist wirklich eine Hightech-Expedition. Sprich, als allererstes musste ich erstmal anfangen, neben dem Trainieren und dem Essensplan und dem Finanzplan wirklich zu arbeiten. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht nach meinem Studium. Habe bemerkt, im Psychologie-Bachelor, das liest sich ganz schön, aber damit verdient man natürlich auch nicht ein großes Expeditionsbudget innerhalb von kürzester Zeit. So dass ich ja dann selbstständig für mehrere Auftraggeber gleichzeitig gearbeitet habe. Und im Hintergrund immer dieser Gedanke, dieser große Traum zu sagen, ich würde gerne von Zentraleuropa bis nach Nordamerika nur aus eigener Kraft kommen. Also jeden einzelnen Schritt selber zu tun und damit auch keine Emissionen zu verursachen. Und ja, so hat sich die Vorbereitung tatsächlich eine ganze Weile gezogen. Und ja, da kamen Hürden bei auf, die hätte ich die vorher gewusst, hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt. Aber das ist das Gute bei einem Abenteuer, dass man vielleicht nicht vorher ganz genau weiß, worauf man sich einlässt.
Ja, absolut. Du hast jetzt so viele Dinge angesprochen, die ich jetzt ein bisschen versuchen werde aufzugreifen. Als allererstes, wie viele Herzinfarkte willst du deiner Mutter eigentlich noch machen? Denn nachdem deine Schockdiagnose kam, hast du dann, hat sie bestimmt auch nicht sehr freudig reagiert, als du ihr gesagt hast, ich gehe jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen rudern über den Atlantik und dann mache ich auch noch das, was halt kein anderer bisher gemacht hat, weil ich mache nicht nur irgendwie Kanaren oder Azoren bis nach Antigua, sondern ich von Portugal bis nach Nordamerika. Das haben ja alleine bist du der Erste, der das gemacht hat, ne?
Ja, tatsächlich wurde es vorher nicht gemacht. Also als ich es gemacht habe, hat es dann auch noch jemand anders gleichzeitig gemacht. Also wir sind die beiden Ersten, die es gemacht haben. Aber das wurde halt vorher ein paar Mal versucht, auch mit verschiedenen Crews, mit mehreren Mitgliedern, wo es immer wieder gescheitert ist, sodass in einer absoluten Nischensportart wie dem Ozeanrudern, was ja schon außerhalb der Box ist, gesagt wurde, nee, das ist zu sehr outside the box, also den ganzen Atlantik von Festland Europa bis Festland Nordamerika, das kann man nicht rudern. Und erstaunlicherweise musste ich selbst bei der Abenteuer-Ozeanruder-Community feststellen, dass dann dieses Wandern abseits der paved roads, der gepflasterten Wege, selbst bei denen nicht so gern gesehen war. Also es hieß einfach, du wirst dein Geld verschwenden, das ist gar nicht möglich. Es gibt einen Grund, warum das keiner macht, aber allerdings gab es auch einen Grund, warum ich es gerne machen wollte, weil ich, wenn ich diese Expedition mache, super gerne vom ersten Tropfen Wasser an der Küste Portugals bis zur letzten Welle Nordamerikas rudern wollte. Und es ging nämlich auch nicht nur darum, es ging tatsächlich darum, die Strecke von Paris bis nach Pittsburgh zu überbrücken, um zu zeigen, dass wir quasi ganze Kontinente, ganze Ozeane und auch Sprachen überbrücken können. Und die beiden Städte hatten sich damals zusammengestellt, hatten gesagt, ey, wir können auch unabhängig von Regierungen uns für den Klimaschutz einsetzen. Das war eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, um meiner Reise auch noch ein bisschen ein übergeordnetes Thema zu geben, um es nicht nur aus eigenen Motiven zu machen, sondern noch Aufmerksamkeit ein bisschen zu gewinnen, habe ich gesagt, passt. Also Pittsburgh, ich bin, seitdem ich kleiner Junge bin, Pittsburgh Penguins, Eishockey-Fan, hat mich direkt angesprochen, der Artikel. Und deshalb, die Route war klar. Das einzige Problem war nur, es ist halt nicht möglich, zumindest laut den Experten. Und ja, dann so kam auch ein bisschen der Buchtitel zustande. Dann kam einer, der hat es einfach gemacht, obwohl die Leute dachten, es wäre gar nicht möglich. Aber das Schöne ist, und das war auch das Motiv, zu zeigen, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, wenn wir nur wirklich wollen.
Ja, absolut. Du hast jetzt diese Paris to Pittsburgh Geschichte angesprochen, um dem Ganzen einen Kontext zu geben. Das ist die Nummer. Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und die zwei Städte haben sich zusammengetan und haben eine große Anzeige oder so einen Artikel in der New York Times oder so veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wir halten auch so zusammen und wir setzen uns halt auch fürs Klima ein. Und deshalb ist diese Idee dann gekommen, oder? Also erzähl noch mal ganz genau. wie das zustande kam.
Ja, genau so ist gekommen. Das ist eigentlich super zusammengefasst. Das Verrückte dabei ist, dass Donald Trump damals natürlich aufgrund von einer Alliteration, P. Paris, P. Pittsburgh die beiden Städte ausgesucht hat, hat natürlich auch noch im Hinterkopf gehabt, Pittsburgh, eine Stahlarbeiterstadt, bekannt dafür, dass selbst tagsüber die Laternen früher an sein mussten, weil da so viel Smog war. Ist natürlich überhaupt kein Vorzeigevorbild in Sachen Umweltschutz gewesen und deshalb eigentlich gefundenes Fressen für ihn. Die Städte haben aber gesagt, ja, warte mal, unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft bestimmen. Und Pittsburgh zum Beispiel ist von einer absoluten Stahlarbeiterstadt zu einem Vorreiter in Sachen Umweltschutz geworden. Ich fand, das war eine Message, die mit mir sehr resoniert hat. In erster Linie, weil ja keiner von uns ist ja ein Vorzeigevorbild in Sachen Umweltschutz. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich war es nicht, vor allem nicht durch meine absolute Reiselust. Ich habe natürlich jede Chance auch im Studium genutzt, um irgendwie zu reisen. Aber ich finde einfach diesen Hintergrundgedanken cool zu sagen, so, wir müssen nicht immer perfekt sein und alles richtig machen, um einen Impact zu machen. Wir können auch einfach mal sagen, heute stellen wir die Weichen ein ganz, ganz kleines bisschen anders. Und genau so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ich selber bin alles andere als ein Umweltvorbild. Aber gerade deshalb mache ich es jetzt einfach, um so ein bisschen zu zeigen, hey, wir können noch viel, viel weiter reisen aus eigener Kraft, als wir uns das zutrauen, als wir denken. Und für mich war es natürlich auch einfach eine Leidenschaftssache zu sagen, normalerweise viele Reisende gehen vielleicht auch daran zu sagen, das sind die Destinationen, die ich sehen will. Aber ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch von deinen ganzen Reisen kennen. Im Endeffekt, der Weg zwischen den Destinationen ist ja auch immer super spannend. Ist wahrscheinlich der Ort, wo es keine Garantien gibt, wo Abenteuer entstehen können. Und da entdeckst du Destinationen, die für ein Neuland sind. Und so war das für mich mit dem Atlantik auch. Also ich bin ja hier im Rheinland aufgewachsen, keine Seglerfamilie, auch keine Ruderfamilie tatsächlich. Wenige Leute in meinem Umfeld, die, glaube ich, schon mal einen Ozean überbrückt haben. Aber das war so ein bisschen die Philosophie zu sagen. Gerade deshalb ist es dann das Perfekte, weil ich musste erstmal alles von der Pike auf lernen. Und in diesen 3,5 Jahren Vorbereitung hat sich dann wirklich auch alles um diese Expedition gedreht. Also alles, was nicht direkt mit der Expedition zu tun hatte, habe ich erstmal ein bisschen hinten angestellt, gesagt, ich habe viele, viele schöne Festivals und Partynächte mit Freunden erlebt. Das ist jetzt nicht Teil des Lebens, um mich vorzubereiten für den Ozean. Und dann ging es wirklich um Training, Ernährungspläne, ein Team um mich herum aufzubauen, an einem Wetterexperten, an einem Rudercoach. Ich musste natürlich ein Hightech-Ruderboot für den Ozean kaufen. Da gibt's auch Manufacturer, also einen aktuell, glaube ich, den es in UK gibt. Und genau, was dann passierte ist, ich habe da gerade ein Second-Hand-Boot eigentlich erworben, dann kam der Brexit und dann kam Corona. Und dann war mein Boot auf einmal auf der Insel jenseits des Kanals gefangen, sodass ich halt auch wirklich diese 3,5 Jahre gebraucht habe, um alle logistischen Hürden zu überwinden und dann endlich mit beiden Füßen im Wasser des Atlantiks in Portimao an der Algarve zu stehen.
Das ist halt irre, also wie viele Stolpersteine da tatsächlich halt dir im Weg standen, die du alle sehr, sehr gut gelöst hast und halt irgendwie geregelt hast, um dein Traum zu verwirklichen. Ich glaube, das eine ist das Logistische, das andere ist das Finanzielle. Du hast ja vorhin gesagt, sechsstellig, ne? Also sechsstellig ist ja über 100.000. Das ist schon echt eine Hausnummer in dem Alter, das zu stemmen. Und ich glaube, was du halt auch gemacht hast, ist, du hast einfach jedem davon erzählt, ne? Und irgendwie ging die Nachricht dann halt auch an die richtigen Leute, die sich dann halt bei dir gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich finde das cool, was du vorhast. Ich will dich sponsern.
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich okay. Am Anfang habe ich genau das gemacht. Freudestrahlen, weil ich dachte, das ist die geilste Idee, die jemals irgendwer hatte. Wie kann man davon nicht begeistert sein? Hab dann aber ganz schnell gemerkt, okay, Moment, das ist mein großer Traum. Ich finde das super. Und eine ganze Menge Leute finden das nicht so super, weil die sich fragen, was soll das, ne? Also wer macht sowas? In dem Moment habe ich mich auch erstmal daran zurückerinnert, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Das war während meiner Reise in Mexiko, wo ich einen Dänen kennengelernt habe, der ein Buch gelesen hatte, und über ganz viele Ecken habe ich davon gehört. Ich fand es zwar direkt auch faszinierend, aber ich habe mir auch erstmal die ganzen Fragen gestellt, was soll sowas, wie macht man sowas, wer würde sowas machen? Die Wer-Frage habe ich relativ schnell beantwortet bekommen, weil ich mich kenne und gesagt habe, jo, das passt perfekt. Mir hat beim Reisen schon immer so ein bisschen die Möglichkeit gefehlt, auch Leistungssport nebenbei zu betreiben. Das klang einfach danach, als könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sodass ich dann ziemlich schnell motiviert war. Aber Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, in der Vorbereitung natürlich auch auf viel Gegenwind zu stoßen. Also Leute, die klar besorgt waren, andere Leute, die einen für verrückt erklärt haben, Leute, die teilweise sogar versucht haben, das irgendwie zu unterbinden, weil die das Gefühl hatten, okay, der hat nicht so ein gutes Decision-Making, also irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen dem da reinreden, der macht hier gerade einen riesengroßen Fehler. Das gibt's alles und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, vielleicht war ich ein bisschen voreilig, direkt allen zu erzählen. Die Vorbereitung hat so viel Energie gezogen, das ist wirklich schwer vorzustellen, dass ich in dem Moment für mich eine Entscheidung treffen musste und gesagt habe, wenn ich es wirklich schaffen will, überhaupt an die Startlinie zu kommen, dann jetzt für eine Zeit lang darf ich nur noch den Leuten davon erzählen, die mir auch Energie zurückgeben, die das unterstützen. Und dann irgendwann, als es dann auch realistisch war, als das Ozeanruderboot quasi hier vor der Tür stand, dann ging's los, das groß anzukündigen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, 85% der Kosten selber gestemmt im Endeffekt. Aber die anderen 15% sind dann, wie Menschen halt eben sind, durch großartige Unterstützer zustande gekommen, die sich spontan bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, hey, wir sind überzeugt von der Idee, wir finden das super, was du machst. Und dann über Crowdfunding und eine Reihe Sponsoren stand ich dann irgendwann endlich auf Storm, auf meinem geliebten Ruderboot. Und dann konnte die Reise nach unfassbarer Vorbereitung dann losgehen.
Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, in dem Alter das alles so zu stemmen, also 85% von dieser Summe, wo ein Wille, ein Weg, da wieder bewiesen, dass du, wenn du dir was vornimmst, das auch wirklich durchziehst und es dann überhaupt möglich gemacht hast. Wahnsinn. Dein Ziel ist es ja tatsächlich, halt so ja, emissionsfrei wie möglich zu reisen. Wie schwer es ist, emissionsfrei zu reisen, hast du auch gemerkt, weil dann nicht alles nach Plan funktioniert. Ich denke jetzt gerade an die Brücke Vasco da Gama in Lissabon zum Beispiel. Da gibt's so eine kleine Szene in deinem Buch. Denn um halt nach Portugal zu kommen, von Deutschland aus, das ist ja auch schon Teil deiner Reise. Du bist von Deutschland über Paris, dein inoffizieller Startpunkt ist ja quasi Deutschland gewesen, dein offizieller Startpunkt ist ja Paris dann gewesen. Du bist mit einem Freund, Jonathan, nach Portugal mit dem Fahrrad gefahren. Das ist quasi der Start. Das ist Teil 1 deines Abenteuers. Wie war das? Also, was habt ihr da? Wie lange wart ihr da unterwegs?
Ich würde sagen, das wären so um die 4 Wochen gewesen sein, weil das war genau die Zeit, die Jonathan sich zwischen Jobs freinehmen konnte. Er ist einer meiner besten Freunde schon von klein auf. Und unterschlägt man vielleicht manchmal so ein bisschen bei der Reise. Es gab eine Fahrradtour von Paris bis runter in die Algarve. Und das war damals genau als, ja, so ungern ich das Thema nochmal aufwerfe, aber das war in der Pandemie. Also es war wirklich so, Frankreich hat gerade die Landesgrenzen geöffnet. Wir sind dann direkt rüber losgestartet. Es war dann im Juli und es war unfassbares Gefühl von Freiheit. Nach so langer Zeit des Reiseeinschränkungen, zu Hause sein, Lockdowns, wenig sozialer Kontakt, dann mit dem besten Freund zusammen auf dem Fahrrad zu sitzen, im Sattel, durch Zentralfrankreich, einfach wunderbare Sonnenblumenlandschaften, haben uns da die Sonne auf die Arme strahlen lassen. Dann der erste große Meilenstein nach 800 Kilometern, das war damals noch eine große Distanz, würde ich behaupten, weil es ist halt wirklich, es war der Beginn der Reise und dann sind wir nach Bordeaux, ich glaube, das war bei Mimizan, an die Atlantikküste gekommen und dann wirklich vor Freude wie kleine Kinder die Fahrradtrikots vom Leib gerissen, die Räder eben noch kurz am Fischerpier geparkt und dann in die Wellen gestürzt und uns dann in den Armen gelegen und einfach gemerkt, so diese Art des Reisens. Ich denke mal, viele Leute gehen eher davon aus, dass es vielleicht, dass man ein bisschen Lebensqualität verliert, wenn man wenn man auf diese Art und Weise unterwegs ist, weil man nicht so weit weg kann. Aber es war tatsächlich eine der schönsten Erfahrungen. Und dann sind wir von da aus weiter in den Süden, haben uns dann für eine längere Route sogar entschieden, weil Nordspanien so schön war. Da geht's dann bergauf, bergab, also Baskenland, Kantabrien.
Ich finde die Region so schön, so schön. Wo kommst du, wo kommt deine Familie aus Spanien her?
Genau, also die Familie von meinem Vater kommt aus Madrid und die Familie von meiner Mom kommt hier aus dem Rheinland. Genau, also ich habe zwar einen baskischen Namen, Julen kommt aus dem Baskenland, aber wir kommen schon aus Madrid selber. Und so gesehen, wir machen zwar jedes Jahr auch in Spanien Urlaub. Das ist so ein bisschen dieses mit dem Auto runterfahren, dann dieser Pinienäquator, wo es auf einmal mediterran riecht und du in diesen wunderschönen Landschaften bist. Aber Nordspanien kannte ich auch noch nicht so sehr. Und dann haben wir da halt einfach jeden Tag Berg gefahren und trotzdem halt nur so einen Kilometer vom Wasser gewesen. Und dann halt irgendwie an den Klippen übernachtet, teils dann unter dem wunderschönen Sternenhimmel geschlafen und sind auch große Teile des Jakobswegs gefahren. Bloß waren da kaum Pilger, weil natürlich der Lockdown war gerade erst aufgehoben, sodass wir eigentlich die ganzen Landschaften da für uns beide hatten. Das war schon ein Traum.
Ja, also ihr habt da echte geile Erinnerungen geschaffen. Und dann seid ihr ja über Galizien runter, dann Vigo nach Portugal rüber. Da
Ja.
seid ihr, das fand ich auch cool, da seid ihr dann quasi rüber geschwommen und wieder zurück, um dann wieder das Fahrrad wieder zu holen. Und
Ja.
in Lissabon ist das, glaube ich, der Moment gewesen, wo ihr zum allerersten Mal tatsächlich CO2 produziert habt, unfreiwillig,
Ja.
weil ihr illegalerweise über eine Brücke gefahren seid, über die ihr nicht hättet fahren dürfen, weil es keinen direkten Weg für Radfahrer über welcher Fluss ist das in Lissabon? Tejo? Nee.
Das ist der Tejo, ja.
Ah, doch,
Doch,
ja.
doch.
Es gibt keinen CO2-freien Weg darüber. Entweder du nimmst die Fähre, die CO2
Ja.
produziert, oder aber du machst einen riesengroßen Umweg übers Landesinnere. Die zwei Brücken, die es da
Ja.
gibt, die sind für Fahrradfahrer nicht geöffnet.
Ja, so ganz gut geplant hatten wir das nicht, weil ich hatte damals nach meinem Bachelor in Lissabon gelebt. Sprich, wir hatten das einfach als Meilenstein unserer Reise markiert. Wir wollten unbedingt dahin einfach da einen Abend verbringen, sind dann in Lissabon angekommen, haben es auch gut gehen lassen. Ist einfach auch eine tolle Stadt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und dann am nächsten Morgen haben wir die Fahrrad-App geöffnet und uns gewundert, warum führt er uns denn nicht über die Brücken? Also gut, die eine Brücke, die Ponte 25 de Abril, die sieht tatsächlich aus wie die Golden Gate Bridge, so um die 2 Kilometer lang. Ist aber wirklich dann auch, ich glaube, ich kann es nicht ganz sicher sagen, es gibt dann sogar so Zollstationen obendrauf. Wenn du da mit dem Fahrrad langfährst, dann kriegst du wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und wirst dann vielleicht auch erstmal für die Nacht irgendwo ja, eingesperrt oder sowas. Aber eigentlich war klar, die Fähre können wir auch nicht nehmen. So machen die Einheimischen in Lissabon das, die fahren dann mit der Fähre eben aufs andere Ufer rüber. Es gab noch die dritte Option oder halt den ganz langen Umweg, den du schon angesprochen hattest. Und die dritte Option ist halt eine 17 Kilometer lange Brücke. Und Vasco da Gama Brücke heißt die, glaube ich. Und dann sind wir da am frühen Morgen uns auf unsere Bikes geschwungen. Die App hat sich geweigert, uns da drüber zu führen, aber wir haben ja über Google Street View gesehen, da gibt es einen relativ breiten Seitenstreifen. Das müsste eigentlich okay sein. Sind dann losgefahren, immer öfter angehupt worden. Also das Feeling hat sich dann schon leicht verändert, als wir wirklich unterwegs waren. Und ja, dann waren wir so 2 Drittel drüber, als uns laut hupend ein gelber Wagen ausgebremst hat auf dem Seitenstreifen, sodass wir gar keine Wahl mehr hatten, als anzuhalten. Und da kommt ein wild gestikulierender Portugiese raus, der hat ab und zu ein englisches Wort fallen lassen, aber in erster Linie erstmal auf uns,
Diese Wörter waren
ja, würde ich mal
stupid,
vermuten.
crazy.
Stupid, crazy, police. Das waren die 3 Wörter, die gefallen sind. Ansonsten viel Portugiesisch. Mit dem Spanischen verstehst du vielleicht auch das eine oder andere Wort, aber ich glaube, die Message war eindeutig. Wir waren da ein bisschen falsch unterwegs. Es war tatsächlich eine Autobahnbrücke, was wir aber auch wirklich nicht wussten. Und dann, ja, war die Frage so, okay, was machen wir jetzt? Also, unser Kollege war dann am Telefon mit der Polizei. Ich habe mir Jonathan kurz zur Seite genommen und gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir uns gut mit dem stellen und einfach ganz entspannt bleiben und einfach erzählen, hey, es gab halt keine andere Option. Und ja, die Wut von dem Kollegen ist irgendwie innerhalb von, ich würde mal behaupten, 30 Sekunden umgeschlagen in was? Wirklich? Ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs von Paris bis wohin? In die USA? Was verrückt. Und dann hat er auch seine Wut direkt vergessen. Die Polizei ist dann auch nicht gekommen. Abschleppen musste er uns allerdings leider doch. Also wurden unsere treuen Räder tatsächlich mit Spanngurten hinten auf einem Abschleppwagen festgemacht. Und wir durften dann in das Führerhaus mit einsteigen, haben uns natürlich dabei nicht ganz optimal gefühlt, weil wir, wie du ja schon gesagt hattest, eigentlich aus eigener Kraft nach Portugal kommen wollten und mussten dann zusehen, wie wir auf der anderen Seite der Brücke dann abgesetzt wurden. Freundlicherweise hat unser Gegenüber dann ja sich so sehr für die Reise begeistert, dass er dann abgesehen hat davon, uns irgendwie an die Polizei weiterzugeben. Aber dann mussten wir den Fluss nochmal umfahren und haben es dann ja trotzdem noch aus eigener Kraft geschafft. Wir sind dann nochmal zurück nach Lissabon und dann wirklich runter bis in die Algarve. Aber wie du schon gesagt hattest, es ist wirklich, wirklich schwierig, emissionsfrei zu reisen, ne? Weil wir in einem also klimaneutral zu reisen in einem nicht klimaneutralen System, das ist schwierig. Und das war auch beim Transport des Bootes nach Portugal genauso, wo es keine Möglichkeiten gab, das emissionsfrei zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das beste Beispiel dafür, dass wir einfach immer nur das tun können, was in unserer Macht ist. Aber dass trotzdem natürlich jeder kleine Schritt auch was bewirken kann.
Ja, absolut. Ich finde es krass. Wir reden seit 40 Minuten über dein Buch und wir haben noch nicht über deine Überquerung gehört. Und da gibt es noch so viele Geschichten zu erzählen. Also wirklich, das Buch ist so spannend. Deswegen sieh es mir nach, wenn wir jetzt ein bisschen vorspringen, weil es gibt ja noch so viele Geschichten dazwischen. Aber irgendwann, nach vielen Wochen und Monaten und Kopfzerbrechen und logistischen Aufwendungen, bist du dann in deinen Storm, in dein Ruderboot gestiegen und bist endlich losgepaddelt. Was ist das für ein Gefühl gewesen nach diesen 3 Jahren, die du Tag und Nacht an diesem Traum gearbeitet hast, nach diesen vielen Rückschlägen, die es irgendwie so auch so schwer gemacht haben. Ja, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Erinnerst du dich noch daran, was das für ein Gefühl war?
Ja, das werde ich nie vergessen. Also es war einfach diese Anspannung, so ein Kribbeln, so eine Nervosität in der Luft, die aber auch irgendwie schon ja von Freiheit und Abenteuer erzählt hat. Also es war sowas von, okay, jetzt geht's los, aber es war eigentlich eher pure Vorfreude. Und dann dieser erste Ruderschlag aus der Marina raus, in den offenen Ozean hinein, ist es einfach alles von mir abgefallen. Also es waren teilweise meterlange To-Do-Listen, die vorher zu tun waren.
15 Seiten hast du gehabt, Sorgen. Ne? 15 Seiten To-Do-Listen.
15 Seiten, das war nur Equipment-Liste. Also To-Do-Listen gab es sogar noch mehr. Also es war schon eine ganze, ganze Menge Sachen, die man mitnehmen musste. Aber in dem Moment, das Magische ist halt einfach, es gibt ja kein Zurück mehr. Du bist jetzt los und auch dann irgendwann, wenn du von der Küste weg bist, die Strömungen und die Winde erlauben dir auch nicht mehr zurückzukehren. Und sprich,
ich liebe diesen Moment beim Reisen.
Ja, absolut. Das ist eigentlich der Moment, weshalb wir das ja machen. Das ist einfach total aufregend und spannend. Und in dem Moment habe ich dann Musik eingeschaltet, einfach auf Shuffle, und dann kam Holiday von Green Day. Und das war für mich so dieses, ich wusste ganz genau, es wird kein Holiday, es wird total hart, jeden Tag so viel zu rudern. Aber in dem Moment war es einfach so eine Entscheidung, zu sagen, ich werde das jetzt genießen. Ich könnte jeden Tag mich dafür entscheiden, zu sagen, ich fokussiere mich auf die Schmerzen, ich fokussiere mich auf die Einsamkeit, ich fokussiere mich darauf, wie hart alles ist. Oder ich genieße diese unfassbare Schönheit, diese unfassbare Freiheit. Und dann ging es los. Und ich hätte echt nicht glücklicher sein können in dem Moment. Und ab diesem Moment, das Tolle ist ja auch, es gibt kein Worrying about the future mehr. Es ist vorher an Land, ja, du machst dir immer Sorgen, was könnte passieren. Aber dann, wenn du wirklich unterwegs bist, gibt's nur noch den Moment. Und das ist das Einzige, worum du dir dann Gedanken machst.
Ja, das glaube ich. Wie geht's dir heute, wenn du diesen Song hörst?
Ja, manchmal mache ich ihn an. Also muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte vorher zu dem Song keine Verbindung. Es waren alles Playlists, die von Freunden gemacht wurden. Ich habe die Playlists teilweise extra so gemacht, dass es mal 3-Stunden-Playlists sind, manchmal 4 Stunden, weil das waren meine Ruderschichten. Ich hatte 3x4-Stunden-Schichten, einmal eine 3-Stunden-Schicht, um auf 15 Stunden am Tag zu kommen. Aber dieser Song, und es gibt auch noch, glaube ich, 2 andere Songs oder 1 oder 2 andere, die haben sich einfach eingebrannt und mit denen verknüpfe ich einfach dieses ultimative Gefühl der Freiheit und des Abenteuers, was ich in diesem Moment da erleben durfte. Und das sind einfach Erinnerungen, die für immer bleiben. Und ich bin halt auch wirklich froh, dass vorher hatte ich natürlich diesen großen Traum, dann aber auch zu sehen, dass es sogar noch schöner wurde, als ich es mir vorher vorgestellt habe.
Schöner, als du es dir vorgestellt hast, aber auch schlimmer, als du gedacht hast, oder? Es gibt ja auch Momente dazwischen, wo du halt auch gedacht hast, ja, scheiße, jetzt habe ich hier ein goldenes Ticket bekommen und ich kann diese Geschichte niemandem anders erzählen, weil hier ist jetzt Schluss.
Ja, in der Tat. Also du kennst das wahrscheinlich vom Reisen. Ich denke mal, einer der Gründe, warum wir so gerne reisen, ist, dass wir, ich würde mal sagen, im Leben geht alles mehr oder weniger in Wellen. Wir haben positive Erfahrungen, negative Erfahrungen und das Reisen verstärkt das. Das heißt, wenn wir außerhalb der Box sind, wir haben intensivere positive Momente, aber auch teilweise intensivere negative Momente. Das wird wahrscheinlich jeder Reisende seine eigenen Geschichten zu haben. Und dann bei so einer Expedition sind die Hochpunkte dann vielleicht nochmal einen Ticken höher, die Tiefpunkte nochmal einen Ticken tiefer. Und die Tiefpunkte, die gab es auch. Und tatsächlich gab es davon sogar eine ganze Reihe schon direkt am Anfang der Reise. Die erste Nacht, muss man bedenken, von der Küste Portugals, muss ich erstmal durch die Straße von Gibraltar durchrudern. Das ist einer der meistbefahrenen.
Ja, das habe ich schon ganz vergessen, ja.
Es gab einiges, ne? Aber das war eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten in der Welt tatsächlich. Und da bin ich tatsächlich fast von einem Cargoschiff überrannt worden, einfach weil da so viel Verkehr ist und mein Boot, was nur 1,50 hoch ist, zwischen den meterhohen Wellen halt auch visuell nicht ausgemacht werden kann. Dann in der Nacht sehen die Schiffe das sowieso nicht, sprich, die verlassen sich nur noch auf ihren Kartenplotter, auf ein sogenanntes AIS-System, auf dem die mich sehen können. Und meine Aufgabe ist da wirklich wach zu bleiben und immer Ausschau zu halten, die Boote anzufunken, um sich zu verständigen, dass wir verschiedene Kurse haben, dass wir uns nicht überfahren. Und Nacht 1 ist direkt schon der Radiofunk zu den anderen Schiffen abgebrochen. Ich hatte zum Glück noch ein Backup, das habe ich in dem Moment aber nicht gemerkt und musste dann wirklich ohne Funk vor den Schiffen abhauen. Und ich glaube, einmal war es wirklich nicht viel mehr als eine Blauwallänge, die mich so ein paar hundert Tonnen Koloss da verfehlt hat.
Wie hieß das Schiff? Belgium irgendwas hieß das Schiff, ne?
Belgium Redford hießen die, glaube ich. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr nahe gekommen. Und dann, du musst dir das so vorstellen, du sitzt in einer Walnussschale mit zwei Rudern und du sitzt eigentlich nur 20 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Sprich, wenn da jetzt ein 20 Meter großes Schiff wäre, wäre das schon eindrucksvoll. Wenn es aber ein 300 Meter Cargo-Schiff ist, dann ragt es bis zum Himmel. Und als Seefahrer, das Schlimmste, was du sehen kannst, ist ein rotes und ein grünes Licht und dazu noch das weiße Mastlicht. Das sind die beiden Navigationslichter, rot und grün. Das weiße Mastlicht, das heißt, du liegst auf komplettem Kollisionskurs mit dem anderen Schiff. Und diese Lichter waren irgendwann, die waren eigentlich, also ich musste halt komplett nach oben gucken, um überhaupt sehen zu können. Und dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein, das ist die erste Nacht. Wenn die nicht aufpassen, überfahren die mich. Und ich habe es Gott sei Dank geschafft. Mit aller Kraft lag dann wie so ein nasser Sack an Deck, nachdem ich da eine halbe Stunde so hart gerudert bin wie noch nie in meinem Leben. Und passenderweise eine Minute, nachdem die mich verpasst haben, funken die mich an und sagen, hey, bist du ein Ruderboot? Ich denke mir so, ich habe hier stundenlang versucht, euch zu kontaktieren. Gut, ich wusste auch nicht, dass mein schiffsinternes Radiosystem kaputt war. Ich hatte noch ein Handheld-System, was ich mit an Deck rausnehmen konnte. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass die mich eigentlich nur besuchen wollten, um zu gucken, was ich da mache. Und dabei hätten sie mich dann sogar fast in den ewigen Ozean befördert. Aber ich sag mal so, ich wurde auf jeden Fall ins Abenteuer begrüßt in der ersten Nacht, so kann man sagen.
Es ist so krass. Ja, also das Ding ist halt, es geht halt einfach in einer Tour so weiter. Nicht nur mit den negativen, also diese positiven, die negativen Erlebnisse, die tauschen sich halt schon ab. Und am Ende, wie du gerade schon sagtest, die sind einfach so extrem. Es ist halt eben nicht, am Ende vielleicht sogar in Balance, weiß ich nicht, aber es ist halt eben nicht linear, sondern es ist halt eben, es schlägt halt immer in beide Richtungen halt eben extrem aus. Lass uns mal eben ganz kurz, du bist Portugal, hast du verlassen, du bist runter Richtung Kanaren gerudert und dann rüber über den Atlantik an den Azoren vorbei Richtung Florida war dein Ziel, das ist da, wo du hingefahren bist, mit optional Puerto Rico als Notfallplan, weil es auch da alles nicht so ganz funktioniert hat, wie du gehofft hast. Nach diesem Vorfall mit der Belgian Redford gab es einen krassen Sturm, einen der krassesten Stürme der letzten Dekade. auf diesem Atlantik, in diesem Bereich, den du, ich glaube, du hast beide, wie nennen sie sich, diese Anker, diese
Seeanker, also so ein Parachute-Anker, das kann man sich wie so ein Fallschirm vorstellen, den man ins Wasser lässt, der das Boot eigentlich in einem Sturm sicher halten soll, sodass der Bug in die Wellen zeigt. Der Sturm war allerdings einfach so stark, dass wirklich beide Bugleinen mit den Seeankern abgerissen sind. Und ja, das war ein außergewöhnlicher Sturm.
Du hast beide Seeanker verloren. Du hast ein Paddel ist gebrochen in einer dieser Wellen. Dein Storm, ich glaube, die Reling auf der linken Seite ist komplett gebrochen und abgerissen. Also, dass das alles gut gegangen ist und du auf die Kanaren es geschafft hast, ist ein Wunder und hat wahrscheinlich, also außer dir, hat wahrscheinlich niemand geglaubt.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Ich habe dran geglaubt, aber wenn du dann im Sturm drin bist, ist das alles nochmal ganz, ganz anders. Also Storm und ich rede gerne im Plural über uns als Team.
Ja, dazu das habe ich gemerkt.
dazu noch mein Wetterexperte. Der Wetterexperte war wirklich jeden Tag dafür verantwortlich, mir einen Forecast zu geben. Was macht der Wind? Was machen die Wellen? Was machen die Strömungen? Und wir sind extra so gestartet, dass ich schon früh hohe Wellen trainieren konnte. Also wir hatten schon früh auch mal 4 Meter Wellen im Schnitt, mit denen Storm und ich tatsächlich relativ gut klargekommen sind und auch Spaß hatten, weil je größer die Wellen und je stärker du ruderst, du kannst sie teilweise so anrudern, dass du die Wellen dann surfst. Dann nimmst du teilweise sogar wirklich hohe Geschwindigkeiten auf und machst guten Fortschritt, auch wenn es echt wie eine rasante Achterbahnfahrt ist. So gesehen kam dann die Nachricht vom Wetterexperten, der meinte, hey, wir hatten noch nie irgendwen in solchen Konditionen. Du musst in die Kabine, du musst die Seeanker auswerfen. Keine Chance, dass du rausgehst. Das kann Tage dauern. Also wir müssen so weit weg wie möglich von den Kanaren, weil wenn dieser Sturm dich auf die Kanaren hinzutreibt, dann wirst du an irgendeiner Felsenküste zerschellen. Sprich, ich habe schon Tage vorher gegen den Sturm gearbeitet, gegen die Wellen und die Strömungen gerudert, um mich in eine Position zu bringen, wo ich wirklich auf dem Wasser war. Weil noch gefährlicher als ein Sturm auf dem Wasser ist ein Sturm in Küstennähe. So gesehen habe ich mich darauf vorbereitet und die Wellen sind mit Tag zu Tag zu Tag angewachsen, bis es auf einmal wirklich tagsüber pechschwarz war. Also kein Zeichen der Sonne mehr. Der Wind hat immer weiter zugenommen. Die Wellen sind zu riesigen Wasserwänden geworden. Und Storm und ich sind auch ein paar Mal tatsächlich übergeschlagen, also gecapsized. Dafür ist das Boot konzipiert tatsächlich. Es hat viele luftdichte Compartments drin, die dafür sorgen, dass es sich wieder automatisch nach oben dreht. Soweit war ich darauf auch vorbereitet. Also habe das auch trainiert und visualisiert und mit meinem Team alles besprochen gehabt, bis dann das erste Ruder gebrochen ist während des Ruderns. Das war ein Riesenschock, weil die Ruder sind so widerstandsfähig. Das ist also ich hatte 4 Ruder dabei, muss man dazu sagen. 2 zum Rudern, 2 Ersatz. Und wenn das erste nach 10 Tagen schon bricht, das ist natürlich ein Riesenschock. Und von da aus wurde der Sturm dann mit jeder Stunde stärker, sodass ich irgendwann in der Kabine drin war und einfach von diesen Wasserbergen verschlungen wurde, hin und her geworfen. In der Kabine bin ich natürlich hin und her gerollt. Dass so ein Sturm schlimm ist in der Kabine, das war für mich auch klar. Aber als dann der erste Seeanker abgerissen ist und dann nochmal 20 Stunden später der zweite, war mir klar, okay, es ist wirklich ein Notfall. Denn du musst dir auch vorstellen, wenn ein Seeanker abreißt, musst du inmitten des Sturms an Deck raus und einen neuen Seeanker wieder ans Boot festmachen. Und das dauert schon mal eine halbe Stunde. Sprich, es war die schlimmste, vielleicht die gefährlichste halbe Stunde meines Lebens, da draußen zwischen Wellen zu sein, die, ich will keine Zahlen nennen, das klingt eh übertrieben, wenn man das jetzt sagen würde, aber die Wellen waren einfach so hoch, dass du konntest halt den Himmel kaum sehen.
Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen mit Julen. Ich finde es eine unglaubliche Geschichte, aber sie ist noch lange nicht vorbei. Nächste Woche geht Teil 2 hier online und wenn du bis dahin nicht warten möchtest, was ich sehr verstehen kann, dann hol dir auf jeden Fall sein Buch. Und dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Du findest es überall, wo es Bücher gibt, in der Buchhandlung deiner Wahl oder halt auf Amazon. Den Link zu Amazon, den findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Und wenn du magst, hören wir uns dann nächste Woche, Dienstag, ab 4 Uhr, hier wieder im Off the Path Podcast mit Julen und den Rest seiner Geschichte.